Die Jahre vergehen und die Polos denken daran, in ihre Heimat zurückzukehren. Doch der Khan mag sie nicht ziehen lassen. Also harren sie aus, gehen ihren Reisen, Geschäften und Aufträgen nach und warten auf eine günstige Gelegenheit zur Heimkehr. Die ergibt sich völlig unverhofft, als der Khan eine Reisebegleitung für eine mongolische Prinzessin sucht.
Denn im entfernten Persien ist die Hauptfrau des dortigen Khan Argons gestorben. Der Witwer will wieder heiraten. Doch die Verstorbene hat verfügt, dass nur eine Mongolin ihre Nachfolgerin werden darf.
Kublai Khan wählt die 17-jährige Kokakin aus. Und die braucht Begleitung für die weite Reise über das Meer und über Land. Das ist die lang ersehnte Chance für Maffeo, Nicolao und Marco Polo.
Jetzt können wir endlich aufbrechen. Wir begleiten die Prinzessin auf ihrer Reise.
Die Polos bieten sich an, die junge Frau über das Meer nach Persien zu bringen. Der Herrscher stimmt zu.
Der Großkhan beruft alle zu sich und gibt ihnen zwei Täfelchen, worauf geschrieben steht, dass sie überall in seinem Reich frei passieren können und dass ihnen und ihrer Gefolgschaft alles für die Reise und Unterkunft zur Verfügung gehalten werden müsse. Er betraut sie mit einer Botschaft an den Papst, an die Könige von Frankreich und Spanien und an alle anderen Könige der Christenheit. Dann lässt er 14 Schiffe rüsten, alles Viermaster, wo bisweilen 12 Segel aufgezogen werden.
Jedes wird mit einer guten Mannschaft besetzt. Und jedes, auf meinen Befehl, mit Vorräten für 2 Jahre versorgt. Lebt wohl.
Mit mehreren Schiffen und entsprechend vielen Passagieren und Matrosen macht sich die Gesandtschaft auf den Weg. Sie segelt vorbei an Südkorea, an Vietnam und an den Inseln der Philippinen. Auf Sumatra, heute Malaysia, müssen sie 5 Monate Pause machen, weil der Wind ungünstig weht. Marco Polo macht bei den Zwischenstopps erstaunliche Beobachtungen, zum Beispiel auf Klein-Java.
Auf Klein-Java leben viele wilde Elefanten und Einhörner, die kaum kleiner als Elefanten sind. Ihr Fell gleicht jenem der Büffel und Füße haben sie wie Elefanten. Mitten aus der Stirn wächst das dicke schwarze Horn. Mit dem Horn verletzen sie niemanden, hingegen mit der Zunge. Das Einhorn hat einen Kopf wie ein wilder Eber und neigt ihn unverwandt bodenwärts. Diese Tiere haben mit unseren Einhörnern gar nichts gemein, von denen man sicher erzählt, sie ließen sich von Jungfrauen einfangen.
Heute glaubt man, dass Marco Polo kein Fabelwesen gesehen hat, vielmehr Nashörner meint, die da ihr Horn Richtung Boden neigen.
Marco Polo fällt auch auf, dass auf der Südhalbkugel der Nachthimmel ganz anders aussieht als in Venedig.
Hier erscheint der Polarstern nicht. Von den Sternen des großen Bären ist ebenfalls kein einziger sichtbar. Etwas Absonderliches erwähne ich noch. In diesem Königreich leben behaarte Menschen mit einem Schwanz, länger als eine Spanne.
Aber Marco...
Es ist wirklich wahr. Die meisten Eingeborenen sehen so aus. Sie wohnen allerdings in den Bergen und nicht in der Stadt. Und die Schwänze sind so dick wie jene der Hunde.
Was?
Wissenschaftler vermuten, dass Marco Polo keine Menschen gesehen hat, sondern ganz besondere Affen, groß und im Dschungel lebend. Orang-Utans.
Marco Polo wird später Rustichello da Pisa noch von weiteren Merkwürdigkeiten berichten. Von Magiern, von Menschenfressern, von Menschen mit Köpfen wie Bulldoggen, von Indern, die sich beim Schlafen mit riesigen Ohren zudecken.
Das ist gut möglich, dass er Dinge geschildert hat, die er nur gehört hat. Bei manchen kann man das mit Sicherheit sagen, denn er beschreibt hier ein paar Ereignisse aus der mongolischen Geschichte, an denen er nun auf keinen Fall selbst teilgenommen haben kann. Und die müssen ihm überliefert worden sein. Das ist ja aber nichts Ungewöhnliches. Das ist ja auch etwas, was für uns so gilt.
Familie Polo und die angehende Königin setzen ihre Reise fort.
Sie verließen die Insel Sumatra und fuhren 18 Monate durch das Indische Meer, bis sie ihr Ziel erreichten.
Nach Jahren erreichen sie erneut Hormus.
Jene Stadt, von der aus sie mehr als 20 Jahre zuvor in See stechen wollten, doch ihnen die Boote zu unsicher erschienen.
Die Reise muss weitaus strapaziöser gewesen sein, als die Texte von Marco Polo vermuten lassen. Er erzählt Rustichello nur knapp:
Unterwegs sind fast alle gestorben.
Woran sind sie gestorben? Krankheit? Überfall? Kein einziges Wort dazu von Marco Polo.
Marco Polo, sein Vater, sein Onkel und die Prinzessin haben überlebt. Doch bei ihrer Ankunft an Land erfahren sie, dass der Khan Argon, den Kokakin heiraten sollte, inzwischen verstorben ist. Trotzdem machen sie sich weiter auf. Jetzt nach Tebris, wo der Sohn Argons lebt, Ghazan. Kokakin soll nun ihn zum Mann nehmen.
Nach Tebris? War diese Reise nicht zu gefährlich für die Prinzessin und eure Familie?
Ich versichere euch, sie wurden beschützt. Von 200 Berittenen oder auch mehr oder weniger, je nach Bedürfnis. So konnten sie unbehelligt von einem Gebiet ins andere reisen. Man kann es nicht genug betonen, was für hochgeschätzte Herren sie waren.
In Tebris angekommen, heiraten Kokakin und Ghazan. Von da an trennen sich die Wege der drei Männer und der jungen Frau.
Und als die drei die Heimreise antraten, da weinte die Königin vor Traurigkeit.
Ungefähr zur selben Zeit, 1294, stirbt Kublai Khan. Die Polos befinden sich noch immer auf der Heimreise.